Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Alles steht Kopf, Teil 2 von Kelsey Mann. Der nach Findet Nemo erfolgreichste Pixar-Film erlebt nun eine Fortsetzung. Und das ist eine Strategie, um die Krise zu bewältigen, in der Disney seit nun ein paar Jahren steckt. Denn es fehlen die neuen Stoffe und wenn sie einmal da sind, dann floppen sie häufig. Warum also nicht vielmehr auf das zurückgreifen, was einmal populär war, was an den Kinokassen funktionierte? Bob Iger hat diese Strategie offiziell verkündet und so hat man nicht lange gezögert und nun diesen zweiten Alles-steht-Kopf-Film auf die Leinwand gebracht. In gewisser Weise legt dieser Film ja auch die Logik des gesamten Konzerns offen, nämlich es geht ja bei Disney-Filmen darum, die richtigen emotionalen Knöpfe zu drücken, damit es ein Publikumserfolg wird. Der Produktionsmechanismus trat also selten so offen zutage wie in Alles steht Kopf und auch im zweiten Teil wiederholt sich nun dieses Prinzip. Nun ist aber Riley, die Protagonistin, 13 Jahre alt. Und dann kommt, was kommen muss, nämlich die Pubertät. Auf der Schaltzentrale gibt es einen Knopf, der bislang noch nie leuchtete. Und der ist aber jetzt ganz rot. Der Alarmknopf Pubertät. Nun wird alles anders. Bauarbeiter erscheinen in Rileys Kopf. Die anderen Emotionsfiguren sind völlig durcheinander. Was ist da los, wenn diese Herren dort erscheinen mit Presslufthammer, Bohrer oder Brecheisen? Ja, sie wollen alles abreißen, denn es muss Platz geschaffen werden für neue Emotionen, die mit der Pubertät aufkommen. Die alten Emotionen erhalten also nun Konkurrenz zu Freude, Kummer, Angst, Ekel, Wut, gesellen sich Zweifel, Neid, Peinlichkeit, Langeweile bzw. Ennui. Riley soll für ein paar Wochen ein Eishockey-Camp besuchen. Begleitet wird sie dabei von ihren Freundinnen Grace und Bree. Aber es taucht auch eine neue junge Frau auf, die möglicherweise die nächste beste Freundin werden könnte, so dass die alten Freundinnen das Nachsehen haben. Im Kopf geht aber derweil einiges vor sich bei Riley. Es gibt vor allem einen großen Streit zwischen Joy und Anxiety. Ja, die neuen Emotionen kämpfen gegen die alten. Und wie Teil 1 ist auch dieser Film bei aller Erweiterung wieder von einem starken Reduktionismus geprägt. Wieder stellt man an diesen Film große Fragen und erhält keine Antworten. Zum Beispiel, welchen Einfluss haben eigentlich moralische Werte auf das Handeln von Riley? Es geht in diesem Film wieder nur darum, dass Rileys Emotionen mal dies, mal das wollen, sich dann mitunter einig werden oder sich etwas zurücknehmen, sodass die eine Handlung unterlassen wird, eine andere wird getan, aber man kommt nicht dahinter, warum wird eigentlich so agiert, beziehungsweise wer ist für was verantwortlich. Ja, getan wird so, als beherrschen die Emotionen allein Riley. Jedoch müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass es sehr wohl wirkmächtige Emotionen gibt. Aber es gibt ja durchaus noch andere Instanzen in uns, die entscheidungsfähig sind, beziehungsweise die dafür sorgen, gewisse Emotionen nicht überkochen zu lassen. Aber vielleicht ist der Film sehr zeittypisch, denn Selbstbeherrschung, Affektkontrolle, das sind heute immer mehr Fremdwörter. Sich von den Emotionen leiten lassen, einfach nur zu fühlen, das ist heute gang und gäbe. Und eigentlich ist der Film da nur besonders stark, wo er eine gewisse ironische Komponente aufblitzen lässt. Der Film nimmt sich dann nicht so ernst. Er will aber dann auch nicht so viel, wenngleich er zum Ende hin natürlich uns das große, rührende Märchen der Selbstakzeptanz erzählt. Das zunächst einmal ja nicht ganz falsch ist, dass man sich als junger Mensch lernen muss, zu akzeptieren, so wie man ist. Aber hier läuft das alles darauf hinaus, dass man so einen austarierten Gefühlshaushalt bekommt, der dann dazu führt, dass man in irgendeiner Weise ein ausgeglichener Mensch ist. Zugrunde liegt dieser Idee eine eigenartige Normierung, die aber nicht transparent gemacht wird. Wir sehen das besonders deshalb, weil es eine neue Emotion gibt namens Sarkasmus. Und wenn diese Figur Sarkasmus auftritt, dann sorgt sie dafür, dass sich im Kopf große Abgründe auftun und die anderen Emotionsfiguren, die es gibt, Angst haben, in diesen Abgrund zu stürzen. Der Sarkasmus wird also als etwas nicht besonders Gutes gezeichnet. Es wird aber damit eine Normalität vorausgesetzt, was in Ordnung ist und wann irgendetwas zu weit geht. Das Empfinden und Handeln wird damit einer Norm angepasst, wobei die Norm nicht explizit gemacht wird, geschweige denn wird erklärt, woher diese Norm überhaupt stammt. Und so ist man eigentlich bei recht billigen Allerweltsansichten angekommen. Man soll nett zu seinen Freunden sein, man soll nicht zu arrogant sein, zu viel Zweifel ist ebenso wenig angebracht wie nur von Neid getrieben zu sein. Es wird sich ausgesprochen für ein gesundes Mittelmaß, aber was ist denn das gesunde Mittelmaß? Woher kommt es? Wer setzt diese Norm? All diese Fragen stellen sich, aber der Film beantwortet sie nicht. Er sorgt also damit, dass die Normen, die ersetzt, quasi auch als normal empfunden werden. Und so läuft es auf eine moderne Temperamentenlehre hinaus, die eigentlich dazu führt, dass es hier zwar um Selbstakzeptanz geht, aber zugleich auch darum, dass man ein recht angepasstes Subjekt ist, dass man doch dem Konformitätsdruck in gewisser Weise sich erlegen zeigen muss, man sich dem nicht zu sehr widersetzen darf, weil man sonst nicht mehr Teil ist dieser jungen, pubertierenden Gesellschaft. Riley darf schon so sein, wie sie sein möchte, aber bitte nicht zu sehr, bitte nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung. Und die anderen Figuren werden als Arrangement darum gesetzt, so als würde man sich am Ende in einer guten, gesunden Mitte einfinden. Diese zentristische Emotionsposition, die eingenommen wird, die spiegelt sich eigentlich auch in unseren aktuellen politischen Debatten wider, wo man glaubt, dass es eine gesunde, vernünftige, emotional richtig handelnde Mitte gibt und alles, was davon abweicht, ist in irgendeiner Weise mit Skepsis zu belegen. Dabei wird aber gar nicht klar, dass auch Emotionen einen sozialen Ursprung haben, dass Emotionen nicht einfach nur in uns hineingesetzt sind, wir kommen damit zur Welt und dann tragen wir diese Emotionen den ganzen Tag, unser ganzes Leben mit uns herum, sondern eine Philosophin wie Martha Nussbaum hat ja schon darauf hingewiesen, dass Emotionen eine soziale Komponente haben, was dann auch bedeutet, dass ein gewisses soziales Umfeld gewisse Emotionen produziert. Diese soziale Komponente aber wird in Alles steht Kopf 1 und 2 völlig ausgeklammert. Und so ist es doch interessant, dass hier auch nicht thematisiert wird, wie sehr eigentlich eine Gesellschaft ganz viele Anforderungen an junge Menschen stellt, denen sie gar nicht gerecht werden können. Und dazu gesellt sich noch der Gruppendruck, der dafür sorgt, dass das Individuum ständig in seiner Freiheit und in seiner Ausdrucksfähigkeit angegriffen wird. Der Film propagiert zwar die ganze Zeit, dass es darum geht, sich selbst zu akzeptieren, und das ist auch sicherlich wichtig, aber am Ende wird doch so getan, als sei die Akzeptanz nur eine Frage von der eigenen Einstellungssache und hängt gar nicht so sehr davon ab, wie die Gesellschaft konstituiert ist. Und das passt ganz gut dann zu einem Determinismus, der auf der Kopfebene stattfindet, nämlich man könnte ja davon ausgehen, dass wenn wir Emotionen haben, man eigentlich auch von so etwas wie einem Willen sprechen könnte, inwieweit man also bereit ist, sich Emotionen zu unterwerfen oder wie man einen starken Willen entwickeln kann, auf gewisse Emotionen anders zu reagieren, diese zu unterdrücken oder über diese hinwegzukommen. Der freie Wille aber spielt hier gar keine Rolle mehr, sondern wir sehen hier einen Emotionsdeterminismus, wie schon im ersten Teil, der eigentlich darauf hinausläuft zu sagen, das Gehirn ist gleich das Ich und das Gehirn ist eigentlich wie eine Schaltzentrale der Emotionen und die agieren unter sich aus, wie sich das Ich verhält, während dem Bewusstsein, wenn es sowas überhaupt gibt, keine besondere Rolle mehr zugeschrieben wird. Dass aber ein Gehirn aus sehr verschiedenen Netzwerken besteht, dass Gefühle eine Rolle spielen, aber nicht alles sind, ist etwas, was dieser Film nicht wahrhaben will. Und dass das Gehirn auch in der Lage ist, so etwas wie ein Veto einzulegen, womit wir noch gar nicht bei der Frage sind, ob das dann tatsächlich das ist, was man den freien Willen nennt, das ist ein großes Manko des Films und macht diesen Film damit auch sehr langweilig. Denn nur wo das menschliche Subjekt frei entscheiden kann, wo also der freie Wille sich Bahn bricht, wo Emotionen nicht mehr alles beherrschen, dort entsteht auch so etwas wie Spannung. Und so ist es interessant, dass wir hier eigentlich nur eine Figur vor uns haben, die getrieben ist von ihren Emotionen, beziehungsweise die Emotionen machen unter sich aus, was als nächstes mit Riley passiert. Insofern produziert der Film hier einen interessanten Widerspruch, als wir die Emotionen, die einzelnen Figuren, also Freude, Kummer, Wut und so weiter, durchaus als entscheidende, handelnde Akteure sehen, also als seien sie tatsächlich die Subjekte, die einen freien Willen haben, während wir Riley nur als eine Person erleben, die von ihren Emotionen getrieben wird. Die allegorische Konzeption dieses gesamten Films bleibt dann auch banal. Es geht ja letztendlich nur darum, ein bisschen resilienter zu werden, ein gutes Gefühlsmanagement zu betreiben. Also eigentlich das, was einem überall empfohlen wird, wenn man mit der sozialen Situation und mit anderen Komponenten unzufrieden ist. Dann soll man ein bisschen an sich selbst arbeiten, seine Emotionen ein bisschen anders managen und dann läuft schon wieder alles. Die Allegorie ist ja sehr einfach gestrickt. A steht für B, also diese eine Figur steht für jene Emotion. Aber darüber hinaus geht es nicht. Die Prämisse, Emotionen als ulkige Figuren, die im Kopf ihr Unwesen treiben, zu versinnbildlichen, wirkt auf den ersten Blick ausgesprochen clever. Die Gewitztheit ist auch dem zweiten Teil nicht ganz abzusprechen, wenn sich etwa die Figur peinlich unter einem Kapuzenpulli versteckt, sodass nur noch die Nase rausschaut. Ebenso amüsant ist der Einfall, Inouï mit einem französischen Akzent sprechen zu lassen oder die Nostalgie als alte Dame darzustellen, die am liebsten bereits das soeben Geschehene nostalgisch verklären möchte, wo die Pointe sich also auf partikulare menschliche Eigenschaften bezieht, da funktioniert sie. Wir lachen, weil wir uns in diesen Aspekten selbst wiedererkennen. Als Gesamtarrangement jedoch, das Rileys Charakter und Pubertät erklären will, produziert der Reduktionismus bloß serielle Schablonen, aus denen versandhausgenormte Erzählungen gestanzt werden. Und das Spiel lässt sich ja dann ewig forttreiben. Rileys erste Beziehung, Riley geht zur Uni, Riley gründet eine Familie, da könnte man noch viele Fortsetzungen drehen. Aber schon der zweite Teil lässt die Schwäche des ersten Teils deutlicher zutage treten. Das alles beruht auf einem sehr simplen Welt- und Menschenbild. Wenn wir den Kopf verlassen, wenn wir also Riley von außen sehen und die anderen Figuren, dann erleben wir eine große zeichnerische Eintönigkeit. Die Figuren, die wir dort zu Gesicht bekommen, sind sicherlich die schwächsten Figuren, die wir überhaupt aus Pixar-Filmen kennen. Sie zeugen von keiner Kreativität. Es sind 0815 Animationen. Fast möchte man meinen, sie seien KI generiert. Der Reduktionismus, der im Kopf noch bunt daherkommt, produziert, wenn man dann den Menschen Riley und ihre Freundinnen von außen sieht, generische Figuren, die völlig austauschbar sind. Und so sieht es ja auch am Ende aus, dass diese ganze Normierung, diese gesunde Mitte, die dort propagiert wird, dazu führt, dass man es mit austauschbaren, sehr langweiligen Figuren zu tun hat. Der Animationsfilm mag noch so oft die Einzigartigkeit von Riley betonen. Gezeigt wird uns letztlich nur Gewöhnlichkeit, die zur Norm erklärt wird, so dass wir auch im zweiten Teil nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.